Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns jetzt segnest, dass du uns Ohren gibst, die hören, dass du unser Herz aufschließt, dass du unsere Augen sehend machst, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Segne uns mit deinem Heiligen Geist und wirke du unter uns. Amen. Ihr merkt schon, meine Stimme hat heute eine andere Farbe. Ich habe meine Frau heute früh gefragt, ob sie das schön findet, und ich wurde abgelehnt. Ich musste schon ein bisschen was verkraften, aber es geht trotzdem. Wir sind dieses Jahr ja schon hineingestartet mit zwei Büchern der Bibel. Einmal mit der Offenbarung und einmal mit dem Matthäusevangelium. Wer daran teilnimmt, sollte mit der Offenbarung schon fertig sein und sollte sich so langsam jetzt im Matthäusevangelium befinden. Und heute möchte ich mit euch mal gucken, was ist euch vielleicht auch aufgefallen, als ihr das Buch der Offenbarung gelesen habt. Mir ging es so, dass mir dort manche Begrifflichkeiten öfters aufgekommen sind und die irgendwo bei mir hängen geblieben sind. Eins davon war das sogenannte Buch des Lebens oder das Buch des Lebens des Lammes. Das war etwas, das kam in der Offenbarung immer wieder vor. Und ich habe mich gefragt, warum oder was hat es damit auf sich? Und ich habe mich ein bisschen auf den Weg begeben und habe gesagt, wir schauen uns das mal an. Genau genommen kommt in der Bibel diese Begrifflichkeit Buch des Lebens 7-mal vor. 5 davon sind in der Offenbarung. Und dann gibt es noch diesen Zusatz, nämlich Buch des Lebens des Lammes. Das kommt noch 2-mal in der Offenbarung vor. Das heißt, es ist jetzt gar nicht so viel, was wir da an Schriftstellen zur Verfügung haben. Und trotzdem ist es was, wo ich mich damit beschäftigt habe, wo ich gemerkt habe, das kann uns Aufschluss geben und kann uns ein Stück helfen zu verstehen, was Gott in unserem Leben tun will, wie wir mit diesem Buch des Lebens in Kontakt kommen sollen, beziehungsweise wie wir dort auch eingeschrieben werden. Und da zuerst meine Frage, wenn ihr das Wort Buch des Lebens hört oder diese Wortgruppe, was ist das, was da in euch so ein kleines bisschen nachklingt? Was ist das, was ihr da für eine Vorstellung habt? Wenn euch jemand fragt, was ist denn dieses Buch des Lebens? Was würdet ihr antworten? Mal kurz überlegen. Ich habe ein bisschen was formuliert. Wer im Buch des Lebens steht, hat Jesus als Retter angenommen. Wer im Buch des Lebens steht, hat Zutritt zum ewigen Reich Gottes. Wer im Buch des Lebens steht, ist Erbe Gottes. Wer im Buch des Lebens steht, wird im Paradies bei Gott sein. Vielleicht sind das so Antworten, die ihr formuliert hättet. Vielleicht auch was anderes. Aber das waren mal so ein paar Sachen, die mir in den Sinn gekommen sind und die ich aufgeschrieben habe. Und jetzt möchte ich mit uns hineingehen und möchte das Wort Gottes zum Hören bringen. Ich möchte uns einen Abschnitt aus der Schrift vorlesen und möchte mit uns dort hineinschauen, was wird dort über das Buch des Lebens gesprochen. Die erste Schriftstelle, die wir uns anschauen, ist Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihnen waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Bisschen Stimme ölen, dann geht's weiter. Wo sind wir in der Schrift? Das tausendjährige Reich ist gerade vorbei. Wir sind am Ende des tausendjährigen Reiches. Es kommt zum Gericht. Und dort werden verschiedene Bücher aufgetan. Das haben wir gerade gehört. Einmal die Bücher, wo die ganzen Werke darin stehen. Die sogenannten Werkebücher. Und jeder Einzelne wird nach seinen Werken gerichtet. In diesen Werkebüchern steht alles geschrieben, was der Mensch getan hat, was er unterlassen hat. Es steht alles und es ist alles aufgezeichnet. Und diese Bücher, das ist ein Sinnbild dafür, dass Gott alles weiß, dass vor Gott alles bekannt ist, dass er alles gesehen hat und dass alles vor seinem Thron sichtbar geworden ist. Und dort wird es nochmal in Erinnerung gerufen, dort wird es nochmal hervorgebracht und dort wird es sichtbar für jeden. Und dann das absolut Undenkbare. Keiner wird durch seine Werke gerecht. Es heißt dort, wer nicht im Buch des Lebens steht, wird in den Feuersee geworfen. Die Bücher, wo die ganzen Werke aufgezählt sind, die zeigen, dass Gott alles weiß und dass ihm alles bekannt ist. Aber nur wer im Buch des Lebens steht, wird nicht in den Feuersee geworfen. Das haben wir gerade gehört. Der Feuersee, das ist ein Bild, was die Offenbarung verwendet, ist ein Bild für die Hölle. In den Feuersee wird der Teufel, das Tier, der falsche Prophet und jeder, der das Mahlzeichen des Tieres angenommen hat, geworfen. Ihr ewiger Aufenthaltsort ist die Hölle, wo sie in Ewigkeit gepeinigt werden. Das ist eine Zusammenstellung dieser Liste aus Offenbarung 19, Vers 20 und 20, Vers 10. Das zeigt uns da die Schrift. Und der Abschnitt aus Offenbarung 20 verrät uns auch, dass wer im Buch des Lebens steht, der wird den zweiten Tod nicht erleben. Dieser Mensch ist schon vom Tod zum Leben hindurchgekommen. Er ist hindurchgedrungen. Warum? Weil er mit Christus schon gestorben ist. Der zweite Tod kann ihm nichts anhaben, weil er mit Christus nicht nur gestorben, sondern auch lebendig gemacht worden ist. Die große Preisfrage lautet also, wie kommt man denn in das Buch des Lebens? Und vielleicht ist eine Ernüchterung euch schon heute zuteil geworden, dass unsere Werke da nicht reichen. Das ist aber auch eine frohmachende Botschaft, weil wenn wir das erst am Ende erfahren und wir alles dort hinein investiert haben, dann ist es was, wo die Resignation am Ende viel größer sein wird, dass wir merken, es hat nicht gereicht. Wenn wir jetzt schon diese Resignation erfahren, es wird nicht reichen, was wir tun, dann ist da drin aber auch ein Weg, der sich öffnet, nämlich ein Weg der Erlösung und dass dieses Eingeschriebenwerden ins Buch des Lebens nicht mein Verdienst ist, dass es nicht meins ist, was ich tun kann, sondern dass mir das zuteil werden muss. Und jetzt nochmal die Frage, wer wird denn in dieses Buch des Lebens eingeschrieben? Und auch hier wird es erstmal kurz ernüchternd. Jetzt denken wir, jetzt müssen wir ein was richtig machen und wenn wir das richtig gemacht haben, dann läuft der Laden. Aber die Bibel offenbart uns, wir können auch hier nichts tun. Es ist nicht unser Werk. Der Einzige, der ins Buch des Lebens schreibt, ist Gott selbst. Genau genommen hat er es bereits von Grundlegung der Welt an getan. Offenbarung 17, Vers 8. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr. Und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Und dann noch Offenbarung 13, Vers 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist, von Grundlegung der Welt an. Gott hat in seiner Souveränität, in seinem Wissen bereits jeden eingeschrieben. Jeder ist aufgefasst. Jeder ist in dieses Buch des Lammes geschrieben. Und das heißt auch, Gott ruft zum Leben diejenigen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Gott lädt Menschen ein in seine Gemeinschaft. Und das hören wir ja sowohl in den Evangelien bei Jesus, als auch dann Jesus in der Offenbarung immer wieder sagen durch seinen Engel, wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Und zum Hören gehört eben auch das Gehorchen. Das ist wortverwandt, das ist in derselben Wurzel drin. Gehorchen bedeutet folgen. Wenn Gott ruft, dann sollen wir folgen. Wenn Gott sagt, hier lang, dann sollen wir dort lang gehen. Ernst damit machen und nicht lapidar damit umgehen. Es geht im Wesenskern hier um Zeit und Ewigkeit. Vielleicht ist das nochmal ein plastisches Beispiel. Ich war vor Weihnachten bei einem besonderen Ereignis. Meine Mutter wurde zur Ehrenbürgerin der Stadt Schwarzenberg gekürt und sie durfte sich dabei ins Buch der Stadt eintragen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es ein goldenes Buch war, könnte ich mir vorstellen, aber es war auf jeden Fall das Buch der Stadt. Und das ist eine Ehre aufgrund von jahrelangem ehrenamtlichen Engagement. Das ist was Besonderes, wenn jemand sieht, was man getan hat, was passiert ist und was über Jahre man hinweg investiert hat und das dann am Ende honoriert wird. Das ist was Wertvolles. Und trotzdem ist es so ernüchternd, dass es in Bezug auf das Buch des Lebens in dem Sinne nicht funktioniert. Wir können uns unsere Mitgliedschaft darin nicht erarbeiten, nicht erkaufen, durch das, was wir richtig tun. Das Buch des Lebens, der goldenen ewigen Stadt, das hat Jesus Christus für uns erworben. Durch sein Tod am Kreuz, durch sein vergossenes Blut und durch seinen Gehorsam bis in den Tod hinein hat er uns einen Weg geebnet, wo wir auf die Einladung Gottes reagieren können. Diese Einladung Gottes am Kreuz, die sagt, komm zu mir. Komm an mein Herz, komm ans Herz des Vaters. Lass dir vergeben deine Schuld. Lass dir vergeben diesen ganzen Dreck, den du in deinem Leben getan hast. Lass dich versöhnen mit Gott. Das ist dieser Weg, den Jesus geebnet hat. Das Buch des Lammes oder das Buch des Lebens des Lammes, das ist ein bisschen umständlich, das haben wir schon einmal gehört in Offenbarung 13, Vers 8 und es gibt noch eine zweite Stelle und die bringt uns auf eine weitere Spur. Wir haben jetzt gesehen, wir können nur in dieses Buch des Lebens eingeschrieben werden, wenn Gott das getan hat. Und dann reagieren wir auf seine Einladung. Dann reagieren wir auf das, wenn wir das Evangelium hören, dass Gott uns erkauft hat durch sein Blut, durch seinen Sohn. Und das im Glauben anzunehmen, das ist diese Einladung Gottes, der wir folgen sollen. Und dann gehen wir Schritte mit Gott in der Nachfolge. Dann gehen wir Schritte mit Gott im Leben. Und dann folgen wir ihm in den Höhen wie in den Tiefen. Und dann macht Offenbarung 21, Vers 27 deutlich, und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Das heißt, zu Jesus zu kommen, in dieses Buch eingeschrieben zu sein, bedeutet auch, dass manche Sachen dort keinen Platz haben in deinem Leben. Es fordert einen bestimmten Lebensstil, den wir an den Tag legen sollen. Die Offenbarung macht uns das hier sehr deutlich. Wir haben das gerade gehört. Ich lese es uns nochmal in einer etwas einfacheren Übersetzung in der NGÜ. Offenbarung 21, Vers 27. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Das heißt, wir sollen uns trennen von diesen Dingen, die zerstörerisch sind. Wir sollen uns trennen von diesen Dingen, die uns von dem, was Gott in unserem Leben, was Leben sein soll, das göttliche Leben, was das beeinträchtigt, behindert und immer wieder beschneidet. Davon sollen wir uns trennen. Das ist das eine. Das heißt also, wir sollen den Lebensstil an den Tag legen. Und dann noch etwas anderes, und das ist im Endeffekt verwandt. Das kommt dazu in der Offenbarung 13, Vers 8, die ich schon gelesen hatte vor uns. Da heißt es, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Das Tier ist hier gemeint, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Was bedeutet das hier? Es geht um den Punkt von Anbetung. Die Anbetung gehört Gott allein. Nur vor Gott soll sich der Mensch niederwerfen, nur ihn soll er verehren, allein Gott soll gehuldigt werden. Niederwerfen, verehren, huldigen sind im Endeffekt andere Übersetzungen des Wortes anbeten, was wir hier haben. Wenn wir es noch einfacher ausdrücken wollen, Anbetung zeigt sich darin, wonach du dein Leben ausrichtest. Das zeigt sich nicht allein darin, wo du die meiste Zeit rein investierst. Weil dann hätten wir ein Problem, weil schlafen und arbeiten gehen sind relativ massive tägliche Betätigungen, die wir haben. Meistens um die 8 Stunden, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und wenn es jetzt nur um den Charakter Zeit geht, wo ich am meisten Zeit rein investiere, dann wäre es total falsch zu verstehen, dass wir am besten weniger schlafen, weil sonst würden wir ja zu viel, ne, den Schlaf anbeten. Also ihr merkt, allein das Charakteristikum von Zeit ist noch nicht das, worum es geht, wenn es um Anbetung geht. Anbetung offenbart vielmehr, wem mein Herz gehört und wonach mein Herz oder dein Herz ausgerichtet ist. Wenn wir es versuchen an einem Beispiel, nehmen wir mal ein schönes Beispiel, nämlich das liebe Geld. Wie häufig drehen sich deine Gedanken ums Geld? Und jetzt würde der eine sagen, ha, ich habe gar keins, ich bin fein raus. Falsch. Es ist ein Thema für arm und für reich. Der Reiche, der kann sich die ganze Zeit darum kümmern, wie er sein Geld am besten anlegt. Wie er am meisten Dividende oder Benefit rauskriegt, wie die meisten Zinsen sind oder was man da alles machen kann, wie der meiste Profit kommt. Das wäre die eine Variante, wo man sich die ganze Zeit damit beschäftigt, dann jeden Tag aufs Konto guckt und was auch immer. Da würde sichtbar werden, dass wir sehr, sehr viel die Sorge haben, ob wir mit dem Geld zurechtkommen und ob sich es auch mehrt. Auf der anderen Seite, wenn du arm bist, dann kann dich das genauso treffen. Nämlich mit dieser Sorge, wie komme ich dir über den Monat? Und du kümmerst dich tagtäglich nur darum, wie du am besten da drüber kommst. Wie du es gerade so hinkriegst, diesen Monat, bis das nächste Mal irgendwas kommt, irgendwie überlebst. Von Schnäppchen zu Schnäppchen, von Sonderangebot zu Sonderangebot. Und das ist deine ganze Lebenswelt. Und danach ist dein ganzes Leben ausgerichtet. Das ist Anbetung, ihr Leben. In der ganz praktischen Umsetzung. Und da sagt die Bibel, nein, unser Herz gehört Gott. Wir sollen uns ihm ausrichten. Und dann ist es etwas, wo Jesus ja immer wieder sagt, dass er derjenige ist, der versorgt. Er derjenige ist, der uns hindurchträgt. Dann eben auch auf wunderbare und wundersame Weise. Andere Beispiele, die finden wir in Offenbarung 21, Vers 8. Da ist es diese Stelle, Kapitel 21, wo das neue Jerusalem herunterkommt, der neue Himmel, die neue Erde. Und am Ende heißt es, und da wird nochmal gesagt, wer dort nicht in dieser Stadt zu finden sein wird, schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist. Die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und der brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Und im Endeffekt, wenn man sich dort ein bisschen mit beschäftigt und wenn man ein bisschen dort reinguckt, dann merkt man, dass das Dinge sind, die unser Leben einnehmen wollen, die unser Leben bestimmen wollen, die unser Leben so prägen wollen, dass wir quasi nur noch nach diesen Dingen trachten und leben. Und da sagt er, und da sagt uns die Bibel, lass das. Wende dein Herz Gott zu. Mach dich in deinem Herzen fest in Gott und folge ihm nach. Lass dein Leben von ihm prägen. Das ist Jesus gemäß. Das ist des Lammes gemäß. So soll es aussehen. Wer merkt, dass hier irgendetwas gerade gestochen hat und wo er merkt, das ist ein Thema, dann gilt dir der Ruf der ganzen Schrift, kehre dich davon ab, von den Götzen, von den Dingen, an denen dein Herz hängt, kämpfe darum, das loszulassen. Wer offenbar vor dem Kreuz Jesu und folge Gott darin nach, vertraue ihm und gib ihm die Ehre darüber, dass er das tut, dass er dich dorthin durchbringt. Ändere dein Leben und vertraue voll und ganz deinem Gott, der sich in Jesus Christus für dich offenbart hat, der sich hingegeben hat und der bis in den Tod für dich gegangen ist. Und dann muss noch ein letztes zur Sprache kommen. Ich bin gleich fertig. Offenbarung 3, Vers 5. Wer im Buch des Lebens steht, der kann auch wieder ausgelöscht werden. Das erschreckt uns vielleicht. Offenbarung 3, Vers 5, dort heißt es, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hier ist es die Verbindung, wer überwindet, den will ich nicht auslöschen. Ganz wörtlich steht hier, wer überwindet, den will ich nicht auskratzen. Der soll nicht ausgekratzt werden. Vielleicht habt ihr einen alten Film gesehen, wo auf so schönem Pergament oder Papyrus geschrieben wurde. Und wo dort mit Tinte hineingeschrieben wird. Und wo ja dann dieses Papyrus das schön aufsaugt. Und das war ja das, was damals genommen wurde, um Dinge festzuhalten. Es ist faszinierend, jetzt noch so alte Handschriften aus der Bibel zu sehen, so verschiedene Papyri, die dort zeigen, wie Menschen damals Abschriften von den Worten der Schrift gemacht haben. Und wenn dort irgendwo etwas war, gab es entweder die Möglichkeit, es durchzustreichen, und ich kann das auch noch erkennen oder erinnere mich auch noch an teilweise Schulhefte, wenn ich was falsch geschrieben habe und ich muss es unkenntlich machen, was hat man genommen? Man hat entweder eine Rasierklinge oder irgendwas Scharfes genommen oder einen Stein und hat das wieder weggekratzt. Oder es gab diesen blauen Radiergummi, das war die andere Variante, aber da ging meistens Schlacht. Aber das ist das, was hier gemeint ist. Ausgekratzt werden. Und das ist nicht nur ein Gedanke, der mal in der Offenbarung vorkommt. David betet beispielsweise in Psalm 69, Vers 29, tilge sie aus dem Buch des Lebens. Nimm sie dort heraus. Sie sollen nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. 2. Mose 32, da kommt es das erste Mal vor. Das war, als die Israeliten sich, wo Mose auf dem Berg war, ein goldenes Kalb gegossen haben. Und dann betet Mose Folgendes oder spricht zu Gott. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, was sie sich goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. Also dieser Gedanke, dass wir einmal drin und fertig, den stützt die Schrift nicht. Gott macht deutlich, dass er mit Sünde keine Gemeinschaft hat. Und das müssen wir ernst nehmen, ihr Lieben. Die Offenbarung, und das ist der letzte Gedanke, ist ein Buch, wo als zweites immer wieder vorkommt, und das werde ich später sicherlich nochmal aufnehmen, immer wieder dieser Punkt, wer überwindet. Gemeinde Jesu ist eine überwindende Gemeinde. Wenn Gemeinde Jesu keine überwindende Gemeinde ist, ist sie nicht Wesenskern Gemeinde Jesu. Das heißt, wenn wir noch nicht gelernt haben zu überwinden, dann ist es eine Aufgabe, die wir haben. Wir müssen als Christen und wir müssen als Gemeinde Jesu lernen zu überwinden. Zu überwinden, was uns immer wieder von Jesus wegtreiben will. Zu überwinden, die Schwächen in unserem Leben, diese, die uns immer wieder an die Sünde binden wollen oder die uns immer wieder in Sünde führen wollen. Wir müssen lernen, dort zu überwinden. Und wenn wir es alleine nicht hinkriegen, dann mit Leuten. Dann, dass wir uns gemeinsam auf die Reise machen. Und dass wir das ernst nehmen. Wir müssen überwinden. Gemeinde Jesu ist eine überwindende Gemeinde. Die Offenbarung ist geschrieben an Christen in der Verfolgung. Und denen ihre Aufgabe war, zu überwinden. Das macht die Offenbarung deutlich. Das gehört sich, wenn wir zu Jesus gehören. Wie überwinden wir, indem wir nah bei ihm bleiben? Indem wir uns immer wieder festmachen an ihm? Indem wir von ihm alles beziehen? Und indem wir ihm glauben, dass er uns dorthin durchbringt? In der Bekehrung, in der Neugeburt haben wir den Geist Gottes empfangen. Haben wir das neue Leben empfangen. Lasst uns dieses Leben aus uns heraussprudeln. Lasst dieses Leben sichtbar werden. Und lasst uns dieses Leben von Gott geprägt leben in dieser Welt. Gegen jeden Widerstand, gegen alles, was uns dort hindern will und gegen alles, was uns noch zurückziehen will oder was uns binden will in Vergangenheit oder Sünde. Lasst uns darin überwinden, ihr Lieben. Das ist die Aufgabe, die wir als Christen haben. Das ist die Aufgabe. Wir sind in dieses Buch des Lebens geschrieben und wir sind uns dessen bewusst, wenn wir den Ruf Gottes gehört haben, wenn wir zu Jesus gekommen sind, wenn dieses Kreuz, wenn dieses Sterben Jesu auf Golgatha uns einen Wert hat, wenn das uns kostbar ist und wenn wir unser Leben dort drin festgemacht haben. Und dann lasst uns weitergehen und aus dieser Quelle immer jeden Schritt Jesus nach. Es ist Christus, der uns hält. Es ist Christus, der uns die Kraft gibt. Es ist Christus, der uns hilft zu überwinden. Wie sagt der Römerbrief im Kapitel 8, Vers 37, aber wir überwinden weit mehr durch den, der uns geliebt hat. Amen. Oder in dem Fall bei uns in Traubensaft. Und aufgrund meiner Angeschlagenheit habe ich mir zweimal Unterstützung versorgt. Und ihr zwei, ihr könnt gern mal vorkommen und könnt euch schon mal hier vorne positionieren, schon mal anfangen, das Brot zu brechen, alles vorzubereiten. Und dann sage ich in der Zwischenzeit, während die hinter mir zugange sind, noch zwei, drei Sätze. Und dann feiern wir gemeinsam Abendmahl. Jesus nahm in der Nacht, als er verraten war, das Brot. Das ist etwas, das lesen wir immer wieder, das hören wir immer wieder. Das ist etwas, was uns ganz wichtig ist und was uns zu Recht wichtig ist. Er nimmt dieses Brot und er sagt, das ist mein Leib. Der wird für euch gebrochen. Der wird hingegeben. Wohlwissentlich, dass Jesus ein paar Stunden später an diesem Kreuz erlebt, wie sein Leib hingehangen wird. Wie er in dem Sinne gebrochen wird. Wie er sich erniedrigen lässt. Wie er geschlagen wird. Wie er damit den Preis bezahlt und uns damit versöhnt mit Gott. Alle Schuld, alle Sünde hinaufnimmt. Alles, was wir nicht hätten tun können, das nimmt er und er bezahlt dafür, indem er seinen Leib hingibt. Und Jesus nimmt dieses Brot, während sie essen. Und er spricht zu seinen Jüngern, nehmt, esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Dies tut, um euch immer wieder daran zu erinnern, euch zu vergegenwärtigen. Ich habe für euch gelitten. Und das Spannende ist, Jesus dankt im Vorfeld für dieses Brot. Er sagt, dank Gott. Und er weiß, was mit seinem Leib im Nachgang passieren wird. Und dann bricht er's. Und dann lässt er sich brechen. Und das ist auch noch eine Heilsbotschaft. Jesus, der gebrochen wurde, der kann mit unseren Gebrochenheiten unglaublich gut umgehen. Er ist dort erbarmend. Er stößt uns nicht weg. Dort, wo wir das einsehen, dort, wo wir demütig sind, dort empfangen wir, dass Jesus uns annimmt, dass wir merken, wir sind mit unserer Gebrochenheit nicht allein. Und dass wir aber auch Versorgung empfangen, Heilung. Und dass dort Dinge gerückt werden ins Richtige. Das kann manchmal Zeit brauchen. Aber Gott fängt an und Gott tut das. Weil mit seiner Gebrochenheit, weil er gebrochen wurde, haben wir Hoffnung auf Heil. Haben wir Hoffnung auf das Vollständige. Vollständig gemacht zu werden. Einmal in der Ewigkeit, aber das fängt auch schon hier an. Einer von euch, ihr dürft euch raussuchen, darf gern fürs Brot beten und dann dürft ihr losgehen. Und nachdem Jesus das Brot den Jüngern gereicht hat, nimmt er im Nachgang den Kelch. Der Kelch, der mit Wein gefüllt ist. Und er sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und dann war es was, wo dieser Kelch rumging, wo jeder aus diesem Kelch getrunken hat. Das bedeutet Gemeinschaft. Gemeinschaft miteinander, Gemeinschaft mit dem, der diesen Kelch initiiert hat, der diesen Kelch begründet hat, mit Jesus und seinem Sterben. Und darin der neue Bund. Ein Bund, der nicht geschlossen wird mit einem Wort. Nicht der geschlossen wird mit irgendwelchen anderen brüchigen Sachen, sondern ein Bund, der geschlossen wird im Blut. Mit einem Leben, was sich hingibt. Mit einem Leben, was sich ausgießt, was sich voll und ganz aufopfert. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und so oft ihr ihn trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis. Und so tiefrot, wie Rotwein in weißen Klamotten ganz schwerlich wieder rausgeht, so war unsere Sünde. So waren unsere dreckigen Klamotten. Aber dieses Blut Jesu ist besser als jegliches Waschmittel. Und es ist gründlicher als jedes Waschmittel. Dieses Blut Jesu reinigt in der Tiefe. Und es hat diese Kraft, dort, wo alles in der Tiefe gereinigt ist, auch wieder herzustellen. Und so dürfen wir diesen Kelch nehmen. Wir dürfen uns das vergegenwärtigen. Jesus für uns sein Blut vergossen. Für uns einen neuen Bund geschlossen in seinem Blut. Und den dürfen wir annehmen. Zu dem dürfen wir immer wieder Ja sagen. Und aus diesem Bund, den Jesus geschlossen hat, versichert er uns, ich gebe dir alles, was du nötig hast. Wir dürfen davon leben und wir dürfen davon zehren. Einer darf beten. Ich möchte mit uns beten. Jesus, und das soll unser Herzensruf sein. Wir wollen dir folgen. Wir entscheiden uns hier in dem Moment, wo es uns gut geht, dass wir an dir hängen wollen, dass wir uns festmachen in dir. Und wir vertrauen darauf, Jesus, dass du uns hältst, auch wenn wir vielleicht gerade keine Kraft mehr haben, und wenn wir da niederliegen und wenn wir glauben, es kann nicht noch schlimmer kommen. Dort vertrauen wir und wir danken dir für deine Zusage, dass du uns hältst. Und Herr, so nimm uns hinein. Nimm uns hinein in diese Nachfolge. Und zeig du uns immer wieder neu, was es bedeutet, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Wir ehren dich, dass du uns zum Ziel bringst. Dass du alles bereitstellst, was wir brauchen. Halleluja. Amen. Okay, ihr Lieben, die Zeit ist vorgerückt und deswegen, ich bitte euch zum Segen aufzustehen. Danach gibt's Kaffee. Und ich nehme Worte, die aus dem Judasbrief sind.
Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Einen schönen Sonntag euch und